1. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Couch Stewards. Mein Name ist Dulli, mit mir gemeinsam Nothing to Fear, Lukas. Hi, wie geht's dir? So ein rennfreies Wochenende?
Sehr gut, ja, es fühlt sich jetzt, nachdem wir angefangen haben, den Podcast zu machen, ganz fremd an, ein Wochenende zu haben, wo man nicht mit Notizblock vorm Fernseher sitzt und sich Formel 1 anschaut. Aber es ist auch irgendwie entspannend und ganz anders, weil jetzt da haben wir nicht unbedingt ein Rennen, das wir irgendwie beäugen können, sondern haben wir alles ein bisschen sacken lassen können, uns auf größere Themen ein bisschen besinnen und unsere Gedanken ein bisschen schweifen lassen über das etwas größere Bild, was Formel 1 angeht. Wie geht's dir mit der rennfreien Woche?
Absolut. Es löst in mir ganz schlimme Dinge aus. Ich komme nicht mehr klar. Mein Wochenende war schrecklich. Keine Formel 1. Mich hat gejuckt. Ich habe nach Rennserien gecraved. Ich wollte Motorsport sehen. Nein, aber es ist schon ganz okay. Ich war mal draußen.
Oh mein Gott.
Sogar in einer anderen Stadt. Ja, ja.
Ja.
Also ein Formel 1, ein Nicht-Formel 1-Wochenende ist genutzt, wie normale Menschen das tun, würde ich sagen.
Ja, ich war sonntags mit meinen Eltern spazieren. Das war
okay, das ist
wild. Komplett crazy.
Wild. Ich war wenigstens in Wien.
Ach so. Ja, Wien?
Ja.
Ja. Ja, Wien müssen wir dann auch einmal synchronisiert hin, weil da existiert ja die Exhibition F1.
Ja, ich habe versucht, meine Freundin zu überreden, ob wir es machen, aber naja, war so ein vielleicht, aber dann hat sie die Zeit nicht zulassen.
Ja, aber dann halt nur wir zwei.
Ja.
Ja, ja. Ich glaube, das kann man auch irgendwie einrichten,
ja.
Wenn es nicht anders geht.
Gut. Ja.
Ausgemacht.
Gut, ausgemacht. Im Podcast, nice. Die läuft ja eh noch mal bis Juni, also wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, bis Juni läuft die.
Ja, die Zeit müssen wir uns nehmen. Ja. Und wer mitkommen will, kommt mit. Und sonst halt nur wir zwei.
Or. Gut. Ein Bro-Date.
Ich habe schon lange kein Bro-Date mehr gehabt.
True-Date.
Hört einmal. Gut.
Ja.
Aber als Aufhänger... Ja. Ja, da machen wir wieder gleichzeitig die Anmoderation fürs Thema. Als bisschen Aufhänger, weil wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert in der ersten Folge, der Rennkalender. Ein Thema, wo wir recht passionierte Meinungen dazu haben. Auch in der letzten Folge ein bisschen thematisiert, aber wir haben die größten Rennkalender passend zum Jahr 2024 mit 24 Rennen. Und einige davon auch noch mit Sprints ausgestattet. Mal so grundsätzlich können wir mal auf das eingehen, dass es 24 Rennen sind in einem Jahr, das auch mit 23 und sobald es über 22 Rennen waren, ist es einfach eine extreme Herausforderung für Teams und Fahrer.
Ja.
Was bedeutet also, das jetzt für dich, 24?
Ja, also ich meine, als Zuschauer, ganz ehrlich, geil. Ja, 24 Rennen, 6 Sprints. Was willst du mehr? Kriegst halt von Ende Februar bis Anfang Dezember kriegst du volle Ladung Formel 1. Wie gesagt, aus Zuschauersicht ist es ganz klar was ziemlich Nices. Für Teams, Fahrer, Mechaniker, Ingenieure, alle, die an den Teams beteiligt sind, ist es natürlich, würde ich mir vorstellen, ein Horror. Weil erstmal so viel Reisen, dann hast du natürlich die Mehrfachbelastung. Wir haben 4 Triple-Header, glaube ich. Ich glaube, 4 waren es. Ich könnte jetzt abzählen, möchte im Kalender jetzt nicht suchen. Aber wir haben ein paar Triple-Header. Das ist, wenn du da 3 Wochen lang hintereinander auf 100% laufen musst, ist das schon anstrengend. Man kennt es vielleicht von der Arbeit her, wenn man mal so eine Woche 110% durchpowert, weil gerade viel los ist, viel zu tun ist. Das schafft einen schon, dass man mehr als ein Wochenende brauchen würde. Und die haben halt das komprimiert auf 3-4 Tage, dreimal hintereinander und müssen dazwischen noch von Rennstrecke zu Rennstrecke. Also, ja, das ist schon echt extrem viel. Auch für alle, auch die Fahrer, glaube ich. Es ist halt viel zu viel, vielleicht aus deren Sicht.
Ja, Jetlag ist da nicht einmal mit in der Rechnung. Also im Normalfall braucht man schon mal eine ganze Woche, um sich wieder zurückzugewöhnen. Und ich bin jetzt einer, der ziemlich heimliebend ist. Also wenn ich so auch eine 2 Wochen quasi Pause hätte, die nicht wirklich 2 Wochen sind, weil die kommen ja nicht direkt am Donnerstag dann an zum ersten Training oder einen Tag davor, sondern schon mehrere Tage. Du musst dich ja auch schon daran akklimatisieren. Du musst ja schauen, dass du, wenn die Rennzeiten sind, du auf 100% Kapazität funktionieren kannst. Und so geht's allen. Das heißt, selbst wenn du eine Woche Pause hast, ein Wochenende Pause hast, ist es nicht genug Zeit, um sich irgendwie zu Hause zu akklimatisieren an deine Körperuhr, an zu Hause, wo man sich am besten regeneriert, sondern man ist ein paar Tage da und dann geht es schon darum, okay, du bist vielleicht zu Hause, aber du musst, während deine Familie Mittagessen tut oder Abendessen tut, musst du schon schlafen gehen oder schon längst im Bett sein, damit du deine schon dich akklimatisierst ans nächste Rennen, falls da eben ein Zeitsprung drinnen sein sollte. Das ist etwas, was normalsterblichen Leuten, glaube ich, nicht so gut gefällt. Wobei man zusätzlich auch sagen muss, sie haben es in der Season ein bisschen besser geschafft, ein bisschen mehr darauf geachtet, dass die Rennen nicht von Kontinent zu Kontinent hüpfen, sondern es ist alles ein bisschen näher beisammen. Also wenn man sich da den Mittelblock an hauptsächlich europäischen Rennen anschaut, dann ist es schon sehr großes Improvement im Vergleich zur letzten.
Einmal muss ich sagen, ich kenne das Gefühl des Jetlags nicht. Ich bin ein jetlagloser Mensch. Kann in die USA fliegen, 9 Stunden Zeitverschiebung, gar kein Problem. Also ich wäre ganz gut für einen Reisejob. Aber ja, das ist, glaube ich, das erste große Lob, das ich für heuer aussprechen muss. Ich habe immer gerne kritisiert, dass man komplett random den Kalender gestaltet irgendwie. Man startet in Bahrain oder davor in Australien, dann fliegt man irgendwie 14 Stunden ganz woanders hin, um dann wieder 12 Stunden auf einen anderen Kontinent zu fliegen. Das war schon ein bisschen wild. Jetzt hat man ein bisschen drauf geachtet, Bahrain, Saudi-Arabien, von dort aus nach Australien und dann nach Japan. Das ist ja noch einigermaßen eine schöne Strecke. Dann von Japan nach China. Und dann in Miami. Miami ist so dieser einzige Outliner in diesem ersten, was sind das, Achterblock an Rennen, wo man sagt, okay, muss jetzt Miami dort sein, kann das nicht hinten sein, wo die ganzen US-Rennen sind. Ich glaube, das ist ein bisschen wetterklimatisch bedingt, dass das im Mai sein sollte oder muss, weil sonst wäre es wahrscheinlich irgendwann im September, weil sonst zu kalt wäre. I don't know, die genauen Gründe, aber wie gesagt, ein großes Lob, dass man da auch hinten es mehr oder weniger geschafft hat, ein bisschen weniger Strecke zurückzulegen von Rennen zu Rennen als davor und Österreich und Europa dasselbe, same, dass man es da geschafft hat, einigermaßen besser zu handhaben. Ich meine, der ganz große Störfaktor für mich ist noch immer Kanada, der da zwischen Monaco und Spanien ist. So, I mean, muss das sein?
Ja, der ist interessant.
Aber da wird es wahrscheinlich auch um klimatische und Wetterbedingungen gehen, dass sonst halt im Frühjahr kannst du wahrscheinlich dort nicht fahren, weil Regen, wir kennen es ja auch mit den Dates im Juni mit Regen. Ich erinnere an die 4 Stunden mit Jenson Button Sieg, der 6-mal in der Box war und trotzdem gewonnen hat. und das ist, glaube ich, ein bisschen häufiger und hinten raus dasselbe. Sehr British Weather. Aber ja, im Großen und Ganzen, wenigstens die Reihenfolge haben sie einigermaßen hingekriegt. Einigermaßen annehmbar, sagen wir so. Ich meine, dass man in Europa mit Imola startet und quasi mit Monza beendet, ist ein bisschen wild.
Ja.
Aber okay.
Ja, ich glaube, es ist im Großen und Ganzen schon besser, auch wenn man daran denkt, früher hat man wirklich auch mit Updates-Timings hat man sich einfach für schlechte oder ungünstige Positionen oder Rennen entscheiden müssen. Weil so ist es jetzt eher so, dass man das Equipment schon quasi für die Triple Header und so weiter in einem Bulk haben kann und weiter transportieren kann. Früher, in früheren Kalendern war die Option, die praktischste teilweise wirklich zwischen den einzelnen Renntagen, wirklich, solange es kein Doubleheader oder Tripleheader ist, einfach alles wieder nach Homebase zu fliegen und von dort aus wieder weiter, was halt auch auf der Basis nicht das Beste ist.
Oh, da kann ich ein bisschen Knowledge droppen. Die meisten Teams oder fast, ich glaube, alle Teams haben drei Autopaare auf drei Kontinenten zur Verfügung.
Mhm.
Und die werden gar nicht so extrem verschifft oder geflogen. Also die Autos werden ja meist verschifft. Mhm. Das geht ja oft einfach nicht aus. Aber während zum Beispiel jetzt in Bahrain, Saudi-Arabien, Australien, China und so gefahren wird, ist bereits ein Schiff unterwegs nach Miami, wo man das Auto hinbringt und so weiter. Also da kann ich dir nur empfehlen, es ist auf dem offiziellen Formel 1 YouTube-Channel, da gibt es eine Doku zu DHL, wie sie diese ganze Logistik machen. Da erzählen sie ja ein bisschen darüber, dass die Teams ja nicht nur ein Autopaar zur Verfügung hat, sondern drei, weil sie meist verschiffen parallel, während das eine dort ist, dorthin. Was aber halt für kleine Teams ein Mörderaufwand ist, weil ich sag mal, Haas, Williams, drei Autos parallel, eigentlich sechs Autos parallel zu bauen, schon viel. Aber ja, ist halt so. Ich habe gerade nebenbei aus Interesse auch den 2023-Kalender aufgemacht, der Formel 1, also letztes Jahr, wo wir halt zwischen Australien und Miami noch Aserbaidschan hatten.
Komplett wild.
Ja, das war richtig wild. Und man hatte Ungarn nach UK. Da muss ich ja sagen, das ist heuer, heuer ist auch Ungarn nach UK. Ich habe mich gerade im verschaut. Ja, ich habe mich verschaut, sorry. Aber das Österreich, UK, Ungarn ist halt wild. Vor allem, weil Österreich, Ungarn nebeneinander liegen.
Wäre naheliegend, ja. Ist naheliegend.
Ja. Früher sogar eine gemeinschaftliche Monarchie war. man hat es bei Belgien, Niederlande ja auch. Da fährt man zum Glück auch nebeneinander. Und ich sage dann immer so, warum halt nicht Österreich, Ungarn, Großbritannien, Belgien, Niederlande. Das ist ja vom Weg her auch ein logischerer.
Ja, wäre es auf jeden Fall. Was aber, nachdem du gesagt hast, dass sie mehrere Paare an Autos haben, das könnte man sich ja theoretisch dann auch ein bisschen sparen, wenn man eben aufhört, diese großen Sprünge zu machen die ganze Zeit. Dann kannst du das Autopaar einfach weiterbringen, wenn du mit einem Kontinent abgeschlossen hast. Und musst nicht quasi dein ganzes Equipment dort lassen, weil du in drei Wochen dann wieder zurück musst.
Ja, also ich bin mir ganz sicher, dass die Autos aus Saudi-Arabien in Japan landen werden und das australische Auto dann weiter nach in die USA geht. Also würde ich mir so vorstellen, weil die werden halt meist verschifft, weil ein bisschen schwer, diese 800 Kilo Autos und gleich so viele.
Kostet ein bisschen was.
Ja. Und da ist halt der Schifftransport wahrscheinlich auch der effektivere, wenn du da 20 Autos einfach auf einen anderen Kontinent verschiffst. Aber das dauert halt dann mal von Australien bis Miami, keine Ahnung, 12 Wochen?
Ja.
Nein, okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber vielleicht 6 Wochen, bis das ankommt.
Ja.
Und ja.
Schritt in die richtige Richtung, das Ganze logistisch, muss man auf jeden Fall sagen.
Ja, ich glaube auch mit dem Net-Zero-Ziel.
Ja, Net-Zero-Ziel ist, glaube ich, auch so ein bisschen in weiter Ferne noch immer. Aber was wir auch in der ersten Folge angesprochen haben, die USA Triple Crown, die hätte ich so gern. Die Amerika-Tour wäre richtig lässig, wenn man einfach Miami mit auf die zweite Hälfte des Rennkalenders rüberbringt. Oder das letzte Drittel so gesehen, das wäre mega. Wirklich eine einzelne Wertung dazu haben. Auch wenn es nur eine imaginäre wäre,
ja, ja,
wäre recht cool. Und auch wenn Max Verstappen diese gewinnen würde, es wäre einfach ein witziges Gedankenexperiment, glaube ich, das so zu machen.
Aber es wäre so schön, so innerhalb des so ein kleines Mini-Turnier in der Formel 1 zu haben, wäre schon ganz cool. Mhm. Weil man hat ja dieses große Triple Crown mit Monaco, dem Indy 500 und was war es letztlich, vergessen, Le Mans, so. Mhm. Das ist schon rennserienübergreifend eine coole Miniserie, die das nicht so viele Fahrer schaffen. Und hear me out, Max Verstappen wird der Nächste sein, der das macht. Der alle drei gewinnen wird.
Ich glaube, mit seinem Talent könnte er auch erst in 4-5 Jahren aussteigen oder mehr,
ja,
und es trotzdem noch, ja, ja, hinbiegen. Also
ich behaupte, vor allem weil er in iRacing jetzt erst wieder vor ein paar Tagen die LMP-Series gefahren ist, also die Le Mans-Serie,
ja,
im Sim-Racing. Max ist so, ich will gar nicht so viel von ihm schwärmen, aber er ist halt so ein wahnsinnig talentierter Fahrer.
Er ist zu gut.
Ja.
Er ist einfach zu gut.
Ja, er soll aufhören. Er soll, keine Ahnung, er soll Stricken anfangen.
Nein, aber wir kommen vom Thema. Ein bisschen interessanter machen für alle.
Ja,
ja, aber wir kommen vom Thema ab.
Aber ich glaube, Max wäre so die Triple Crown rennserienübergreifend hat, aber so ein USA-Header, beziehungsweise generell vom Amerika, Nord-, Süd-, Mittelamerika, so. Man könnte da einen schönen kleinen Cup machen, eben mit USA, Mexiko, Brasilien, das wäre schon, Kanada, wäre ja schon ganz cool.
Kleine so, King Ahnung. Of America Trophy, so eine kleine,
ja, ja,
Krone oder so, die man dann aufgesetzt bekommt, das wäre schon cool.
Die NF1 machen, die National Formula One League.
Ja. Wäre irgendwie cool. Vor allem, wenn jetzt dann noch ein Rennen dazukommen sollte.
Ach ja, Detroit war ja geplant, ne? Oder was? Chicago?
Chicago. Chicago. Zumindest haben Leute gesehen, dass die Trademarks angemeldet worden sind. Ja. Angeblich ist das schon voll in the works und soll noch ein Street Circuit werden.
Surprise.
Wäre ich nicht sonderlich großer Freund von der Idee, will nicht noch mehr Street Circuits. Es sind schon genug, wenn man schon da durchschaut. Saudi-Arabien, Australien zähle ich jetzt auch so ein bisschen als Street Circuit, ist ein bisschen mehr eine Vintage-Strecke eigentlich, aber es ist halt von dem, wie sich die Rennen abspielen, außer man weht recht viele rote Flaggen, ist es eigentlich kein großartig spektakulärer, überholmanöverreicher Grand Prix. Und das ist bei Monaco so und auch die anderen Street Circuits, die hinzugefügt worden sind. Las Vegas zum Beispiel hat mich nicht überzeugt.
Ich bin so ein großer Feind von diesen Street Circuits. Ich mag halt jetzt, wo wir waren, Saudi-Arabien nicht, ich mag Las Vegas nicht, ich mag Miami nicht, Monaco. Mhm. Bin ich noch immer der Meinung, das gehört vom Kalender, das bietet der Formel 1 nicht mal Entertainment, finde ich. Nur am Ende brauchst du halt nur das Qualifying.
Dann, nur ein Medien- und Promi-Spektakel. Das ist ja alles, was es irgendwie ist. Einfach mal zeigen, wie viel Geld die Formel 1 generiert für die Inhaber letztendlich. Und das war's dann irgendwo.
Aber dann ehrlicherweise, mach ein neues Format extra für Monaco. Mach ein One-on-One-Shootout. Sowas, keine Ahnung. Oder lass in Gruppen fahren. Mach ein Turnier, keine Ahnung, irgendwas, was länger dauert. Oder auch 2 Stunden dauert. Mhm. Aber halt irgendwie die Möglichkeit ist, dass irgendwas passiert. Dass irgendwer am Ende vielleicht sogar eine Trophäe mit nach Hause nimmt, der eigentlich sonst nie Trophäen sammelt. Ich würde zum Beispiel Logan Sargent vielleicht auch, keine Ahnung, alle anderen sind eher am Trophy sammeln irgendwann irgendwie. Aber hypothetisch, keine Ahnung, in einem Shootout in Monaco, Logan Sargent schlägt Max Verstappen auf eine Runde. I mean, was wär's? Was kostet's? Und ich glaube, es wäre für die Gäste auch ziemlich nice. Die können halt trotzdem weiter feiern und da passiert halt ein bisschen was. anstatt dass gar nichts passiert, also vielleicht ein Überholmanöver, weil jemand aus der Box gerade rausbeschleunigt, besser als irgendwer in Kurve 1, weil es ein bisschen feucht dort ist, keine Ahnung. Aber ich bin ja, so.
Sowas wie The Race of Champions zum Beispiel.
Ja, ja, ja.
Das, sowas wäre richtig geil. Cool. Das Problem ist nur, ja, dass Monaco halt mittlerweile so als das Rennen, das man gewinnen muss, eingezeichnet ja, ist jetzt in den Rennkalendern. Und auch rundherum einfach die Medien sich so auf das versteift haben, so, ah, das Glitz- und Glamour-Race. Aber letztendlich ist es, gibt es sportlich einfach für die Fans nicht viel her, für die wirklichen Fans. Und ja, für die Rennfahrer ist es auch, also für die Fahrer ist es, finde ich, auch nicht viel mehr als, wenn ich das beste Auto momentan habe, habe ich die Möglichkeit, mit einer Pole Lap, die besser ist als die von meinem Teamkollegen, das Rennen zu gewinnen, und dann habe ich diesen Stern auf meiner Brust. Ja. Und das war es dann eigentlich ja, auch schon. Nur also, weil das Rennen so lange existiert, wird dem so viel Bedeutung zugesprochen. Und ja, es ist wichtig, aber so wie auch die Formel 1 Autos irgendwann jetzt nur noch 6 Zylinder haben, ZB, das ist für mich auch schon ein recht großer Punkt, wo ich sage, das ist auch schon nicht mehr die Formel 1 von früher. Also warum
ja,
an einem Relikt festhalten, weil das ist das, was es für mich letztendlich ist.
Ich sage ganz ehrlich, prinzipiell...
Ein Stück Geschichte.
Prinzipiell hat Monaco eigentlich den Zauber verloren, umso mehr Street Circus in den Kalender kamen. Hm. Weil dieses am Limit sein, nah an den Banden, es könnte jederzeit was passieren, das hatte man halt nur in Monaco, weil es so eng ist, ja, auch wenn es ein bisschen langsam ist, aber so eng. Mit den aktuellen Autos der aktuellen Generation halt noch
schwieriger.
Mhm. Noch ein bisschen schlimmer, weil die so steif sind, breit sind. Aber damals ging ja in der Vergangenheit noch was. Da konntest du noch zwei, drei Stellen im Tunnel zum Beispiel überholen. Ich erinnere mich hinterm Safety Car als was, Schumacher? Ich glaube Schumacher, ja, der plötzlich mit kaputter Vorderradaufhängung rauskam. Mhm. Aber es gab auch gute Duelle im Tunnel, es gab auch Start-Ziel, gute Duelle. In der ersten Kurve konntest du überholen. Da haben zwei Autos damals mit den Autos Platz gehabt. Da war Monaco auch noch mehr. Da war es ein bisschen heißer, da gab es wenigstens mehr als nur ein Überholmanöver. Also, und das nicht unbedingt aus der Box raus. Da war es spannender, aber heute, im Stand jetzt, kann man auf Monaco verzichten, wenn man das Format nicht ändert, bin ich der Meinung.
Oder wenn man die Autos nicht ändert. Das ist für mich oder auch ein sehr großer Wunderpunkt.
Ja,
wenn man sich anschaut, 26. Wenn man sich anschaut, wie die Geometrie so eines Autos momentan ist, da ist so viel Blank Space. Natürlich kann man argumentieren, vorne für die Crash Structure und so weiter ist ja alles schön und gut. Aber wenn man wirklich sich den Space hinter dem Fahrer anschaut, da ist im Vergleich zu dem, wie es früher war, passiert da viel weniger Packaging im Sinne von, dass alles technisch reinpasst, sondern einfach für die Aerodynamik. Ich glaube, wenn man das einfach ein bisschen anpasst, gehen wir bitte zurück zu den 1,80 Breite. Das war, finde ich, ein riesen Fehler, das aufzustocken. Gehen wir bitte zurück zu den 1,80 und nehmen wir einen Meter von der Länge weg. Ich glaube, ja, die Autos werden noch immer schwer, die Autos werden noch immer nicht so agil, wie sie es früher waren, aber du hättest auf jeden Fall Platz und du würdest dann in kleineren Strecken einfach mehr Raum zum Existieren und mehr überhaupt, wie soll man sagen, eine Existenzberechtigung auf dem Kalender gibt, weil bei diesen riesigen Monstern von Formel 1 Autos, die sich nur noch auf so weitläufigen Strecken wohlfühlen, machst du damit überhaupt keine Freude, finde ich.
Ja, also da muss man sagen, mit 2026 werden sie schon mal natürlicher kleiner, weil die MGUH wegfällt. Das ist ja ein großer Klotz da hinten drinnen. Und diese ganze Technik, die da hinten drin ist, MGUH, MGUK, die Batterien und so weiter, das wird zwar nicht zwangsläufig viel weniger, aber es wird weniger vom Volumen her. Und die neuen Motoren werden kleiner. Also das wird so sein, weil erstens E-Motoren weniger Platz brauchen für dieselbe Kraft wie ein Verbrenner. Du brauchst ja Zylinder beim Verbrenner. Und Ich meine, es wird ein Hybridmodell werden. Ich meine, die genauen Regeln sind ja eher noch nicht da für die Motoren. Mhm. Wird langsam Zeit. Aber so im Großen und Ganzen, ja, ich hoffe, dass die Autos wieder kleiner werden, damit wir halt in Monaco vielleicht, wenn wir es schon so zwanghaft drauf haben, auch wieder sehen.
Ja.
Rennen sehen, so.
Und dann ein gescheites. Mit kleineren Autos. Ja. Und das ist auch, es ist nicht nur so, dass die Street Circus und so weiter davon profitieren, es sind natürlich auch die großen, finde ich. Größere Strecken ist ja trotzdem so, dass man mittlerweile schon von einem Wunder spricht, wenn es Kurven gibt, in denen man side by side durch die erste Runde fahren kann. Das war früher, war es noch viel häufiger, dass du wirklich in der ersten Runde bis zur Hälfte der Strecke ein Paar hast, das möglicherweise nebeneinander fährt oder eben einen Positionskampf da noch hat. Mittlerweile, wenn du dich...
Spa 3.
Zum Beispiel. Wenn du dich aber jetzt momentan mit der jetzigen Generation von Autos nicht innerhalb von 3-4 Kurven eingeordnet hast hinter jemanden, verlierst du sehr viel Zeit, verlierst du sehr viel an Tire-Management. Und es ist einfach das Auto nicht dafür gemacht. Die Strecken nicht dafür gemacht.
Aber das wird auf Strecken wie Katar oder Saudi-Arabien auch nicht besser werden. Die sind so konzipiert, da kannst du einfach, egal wie klein die Autos sind, nicht nebeneinander fahren wegen den Kurven und den Highspeed-Kurven. Ich glaube, da könnte nicht einmal die MotoGP zu dritt nebeneinander fahren. Das wird, glaube ich, einfach vom Platz her irgendwann nicht gehen. Vor allem mit diesen schnellen Links-Rechts-Passagen, wo der außen ist, dann innen ist, und wenn der einfach keinen Platz hat, ist der nicht innen, sondern fährt die Abkürzung. Ich glaube, dass die Strecken auch mit Schuld dran sind, wie das Rennen ist. Mhm. Weil wenn du halt, ich muss Saudi-Arabien und Katar immer als Negativbeispiel nennen, das sind so enge Straßenkurse. Wenn du so eng baust, Las Vegas kann man da bitte auch noch mitnehmen, wenn man da so eng baut, dass keine Autos mehr nebeneinander Platz haben, wird er nicht überholt. Dann gibt es so...
Katar ist ja kein Street Circuit.
Er ist ein permanentes Street Circuit.
Katar?
Ja.
Ich dachte, Katar ist ja, der ist ja für die MotoGP gebaut worden. Er ist ja ein weitläufigerer Kurs, wenn ich mich da nicht komplett verirre gerade.
Oh Gott, ja, ich habe im Kopf, ich habe es gerade nachschauen müssen. Ja. Ich habe es mit Las Vegas ein bisschen... Patan Losail ist ja wirklich eine Perma-Strecke, beziehungsweise der Teil ist anscheinend nur geöffnet dann für die normalen Leute außerhalb von Rennen. Entschuldigung.
Ja, nichts passiert.
Ich habe im Kopf wirklich...
Aber der Punkt steht trotzdem, ja.
Ich habe Las Vegas tatsächlich im Kopf gehabt, als engen Kurs. Ja. Aber ja, und wegen diesen Links-Rechts-Kurven, wenn die Banden halt nicht so nah sind, sieht man ja bei Kotas, wie schön das gehen kann. So eine meiner Lieblingsstellen, wo Hermann Tilke wirklich einmal was Schönes gebaut hat, nach Kurve 3, dieses S oder 2, am Anfang dieses S. Mhm. Dort kann man auch nebeneinander durchfahren, wie man letztes Jahr gesehen hat.
Also solche Streckenabschnitte sind mega.
Ja, und da brauchst du auch Mumm, weil zu viel Geschwindigkeit, zu wenig Geschwindigkeit enden dort blöd. Also ich meine, du kürzt ab im Worst Case, deshalb glaube ich, traust du dich mehr als Fahrer, aber am Ende, du landest halt nicht in der Wand, und ich glaube, wir wollen schon sehen, dass die Fahrer mutiger sind, auch am Gas, und nicht nur 99% fahren, damit sie nicht in der Wand landen.
Ja. Ich meine, ich finde,
okay,
ja, Kota ist wirklich das beste Beispiel für eine Strecke, die so gebaut ist, dass man wirklich gut fighten kann. Weil auch der letzte Sektor nach der langen, langen Gerade, da hat man eine Heartbreaking Zone. Also da bekommst du die Leute wirklich gut zusammen, nachdem sie eben draften können, DRS verwenden können. Und danach hast du aber eine Medium to Low Speed Sektion, wo die Leute, die vor einem sind, nicht sonderlich weit abreißen können, sondern gleich wieder eine Bremszone ist und wo aber auch genug Platz ist, um nebeneinander zu fahren. Also da haben wir in den letzten paar Jahren auch wirklich gute Battles gesehen und auch aus Erfahrung aus der aus den Formel 1 E-Sport-Serien, Amateur-Serien, die ich gecastet habe, da ist es immer richtig gut abgegangen, anders als bei den meisten anderen Strecken. Und in solchen, das sind nicht die Profis, die da mitfahren, die die Strecke in- und auswendig kennen, sondern Leute, die halt etwas weitere Skill-Gaps zwischeneinander haben. Aber selbst da, wenn man zurückdenkt an zum Beispiel einen Kimi Räikkönen und so weiter, wie der noch sein letztes Jahr gefahren ist, da ist noch ordentlich gebattelt worden so in den letzten paar Runden. Und Props da an Tilke für diese Strecke. Das ist mit Ausnahme dessen, dass natürlich Track Limits auf der Strecke noch ein bisschen Probleme sind, aber ansonsten eine Strecke, die sogar noch diesen großen Klunkern an Formel 1 Autos ermöglicht, gescheit Rennen zu fahren.
Ja, übrigens, ich habe nicht Las Vegas im Kopf gehabt, noch schlimmer, ich habe Singapur im Kopf gehabt.
Singapur.
Ja, wollte ich das sagen. Singapur ist ja eh auch eine lustige Street-Circuit-Geschichte mit U-Bahn fährt und der Funk und die Telemetriedaten werden gestört. Das ist so wild. Aber sie haben es gefixt anscheinend.
Ja, finde ich auch gut. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das Problem war, sie haben ja ein bisschen was in der Streckenführung geändert, aber dann hat es ja geregnet im letzten Jahr. Das heißt, das ist dann so ein bisschen, na, nicht im letzten Jahr, vorletzten Jahr. Letztes Jahr war das Rennen irgendwie auch.
Ja, wieder nicht, Max nicht ganz vorne.
Ja, dadurch war es ein bisschen interessant, das verfälscht das Ergebnis natürlich ein bisschen, aber ansonsten ist man auch nicht gut aneinander vorbeigekommen.
Ja, ist halt enger Street Circuit. Wobei in Singapur geht es noch. Da gibt es ein paar Stellen, wo du halt wirklich drei Autos auch nebeneinander hin platzieren kannst. Für die Kurve reicht es dann nicht mehr.
Ja.
Aber ja. Ja, ja. Sprintrennen haben wir 6 Stück dieses Jahr. Mhm. Wir hatten letztes Jahr. Wie viel hatten wir letztes Jahr? Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Hatten wir auch 6?
Boah, das müsste ich jetzt nachschauen. Es kommt mir nicht so vor, als wenn es so viele gewesen wären.
Ja, ich google schnell.
Auf jeden Fall ist das ein Thema, wo man in den Medien gespaltener Meinung ist und die Fahrer unter sich aber einer Meinung sind. Und zwar, dass sie überhaupt keinen Bock drauf haben und es einfach ein komischer Versuch ist, das Wochenende auf längere Zeit ein bisschen spannender zu machen und die Zuschauerzahlen schon noch ein bisschen zu pushen. Aber im Endeffekt ist es zusätzliche Belastung für die Fahrer, weniger Zeit sich aufs Auto und aufs Setup zu konzentrieren, bringt sehr viel Stress in die Wochenenden.
Übrigens
keiner der Fans ist wirklich ein großer Fan. Was haltest du davon? So von einem Entertainment-Standpunkt, was sagst du dazu? Rein Entertainment-Standpunkt jetzt.
Rein Entertainment ist es gut, weil es auf ein paar Strecken für die Zuschauer einfach mehr bietet als langweilige 3 FPs. Anstatt 3 langweiligen FPs hast du nur ein Free Practice, dann hast du Qualifying, dann hast du einen Sprint, dann hast du wieder Qualifying und dann hast du ein Rennen. Aus Entertainment-Sicht, glaube ich, ist der Sprint eine gute Ergänzung. Es sind ja alle gespalten eigentlich. Fahrer auch ein paar mögen die Sprint-Formate tatsächlich. Aber so Großteil mag es halt nicht. Die Fans mögen es, also ich sage mal die Hardcore-Fans, die auch auf X sich da verprügeln, wenn ihr Fahrer beleidigt wird und so. Also die ganz schlimme Art, die mögen es halt auch nicht.
Die tollen.
Genau. Ich bin eher so, ist halt so. Ich bin da sehr neutral. Also mir würde es nicht stören, wenn sie weg sind. Ich finde, es ist okay, dass sie da sind. Heuer haben sie ja wenigstens auch die Reihenfolge geändert für die Sprints, dass man nicht Freitag schon das Qualifying für Sonntag fährt. Schön. Mhm. Weil das eröffnet halt wieder, finde ich, so das Schöne, das heißt Parc Fermé, also ich habe es jetzt im Nachlesen, bitte gerne korrigieren, aber dann würde ja Parc Fermé erst am Samstag beim regulären Qualifying greifen. Das heißt, man hätte quasi ein Qualifying und ein Sprint-Race-Zeit nochmal eventuell das Setup zu überarbeiten, vor allem für den Renntrim. Mhm. Das ist eine schöne Ergänzung für die Teams, würde ich jetzt sagen, und für die Fahrer, weil sie ja prinzipiell ein Competitive FP1 haben mit Long Runs, also unter Rennbedingungen, und einen richtigen Qualifying Trim haben, mit wo sie testen können, denn am Ende des Tages wird es den meisten, nein, okay, es wird zwei Fahrern egal sein, wie viele Punkte sie machen im Sprint. Das sind Checo Perez und Max Verstappen. Aber man kann da halt nochmal vielleicht, vor allem für Checo, könnten die 6 Rennen richtig gut werden, weil man da nochmal beim Setup nacharbeiten kann. Da, und er vielleicht ein bisschen besser in eine Qualifying-Runde reinkommt. Aber ja, ich glaube, das war es dann auch. Wie gesagt, ich bin da sehr neutral gegenüber, was das angeht. Sind halt da.
Ja, das gut, glaube gut zusammenfassen. Ich glaube, ein paar Sprints hat es gegeben, die wirklich interessant waren, die auch wirklich dadurch also, davon gelebt haben, dass es einfach die Möglichkeit Soft oder Medium gibt, dass der Medium im Rennen nochmal zurückkommt. Aber meistens ist es momentan nicht einmal wirklich so der Fall mehr, dass der Soft wirklich die Eigenschaft hat, schneller zu sein und schnell abzubauen, und der Medium nicht so schnell ist, aber nicht so schnell abbaut, sondern eher, dass eine der zwei Reifenmischungen einfach die bessere ist. Ich glaube, bei einem einzigen Sprint haben wir es bis jetzt gehabt, wo wirklich dann der Rote wirklich so hart abgefallen ist, dass man dadurch wirklich einen großen Nachteil hatte, den genommen zu haben. Ansonsten kommt das irgendwie nie so gut zum Tragen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das größte Problem. Die Reifen sind einfach nicht so, dass man dieses strategische Battle wirklich so auf sich nehmen kann, um das zu einem interessanten Format zu machen. Meistens ist es so, dass ähnlich wie bei einem normalen Grand Prix für mich die ersten 4-5 Runden noch interessant sind, wenn Leute nach einem schlechten oder guten Start an Positionen sind, wo sie laut ihrer Rennpace nicht sein sollten und dadurch interessante Positionskämpfe entstehen. Aber außerhalb davon hat mich die strategische Seite, die so groß angepriesen worden ist mit dem Battle, überhaupt nichts irgendwie so abgeholt. Und deswegen finde ich es auch cool, dass wir einen Probestart haben für alle. Aber der gewinnt, den interessiert es nicht wirklich, weil es kein Grand Prix ist. Und die Punkte sind auch whatever. Also es gewinnt letztendlich immer derselbe. Also vielleicht tut das Ganze ein bisschen noch langsam langweiliger einfärben für mich in meiner Wahrnehmung, aber macht es halt auch nicht besser.
Ja, ich glaube, es wäre wichtig vielleicht, dass man für die Sprints eigene Reifenmischungen bringt. Mhm. Wo man sagt, okay, wir bringen einen Soft, der nicht über die 100 Kilometer hält. Also als Pirelli. Mhm. Dann muss man sich entscheiden, fährt man durch? Oder ist man schnell genug auf dem Soft, dass man ein Boxenstoppfenster rausfährt? Also irgend sowas, damit es ein bisschen strategischer wird. Weil da du nicht mehr Reifen wechseln musst, fährst du halt auf einen Reifen, solange du kannst, solange du schnell bist. Und du hast maximal bei veränderten Bedingungen die Möglichkeit, vielleicht noch was rauszuholen, indem du riskierst, vielleicht länger mit den Inters draußen bleibst oder früher auf die Softs wechselst oder was auch immer. Das waren, wie du gesagt hast, schon die spannenderen Rennen. Mhm. Aber ja, am Ende ist mal so. Und ich habe gerade nachgelesen auch noch nebenbei, also vielleicht habe ich das ein oder andere Wort von dir verpasst, während ich gelesen habe. Es gibt zwei Parc-Fermé-Regeln, also einmal Sprint-Parc-Fermé und Standard-Parc-Fermé. Ja. Und, was ich auch gerade mitgelesen habe, es gibt mehr Intermediates und weniger Regenreifen, auch positiv, dann können die Teams nicht mehr meckern. Vor allem ein Sprintwochenende, wo es ja regnen kann, wie wir gesehen haben. dass sie genug Reifen haben. Aber ja, ja. Gut. Ich habe nur
so viel zu Sprints.
Ich habe nur eine riesengroße Frage. Dein Lieblingskurs auf dem aktuellen Formel 1 Kalender?
Muss ich kurz mal da die Liste anschauen?
Schau sie dir an.
Es kann gut sein, dass ich mir dadurch, dass ich welches Rennen freue ich mich immer. In Vergangenheit war Monza immer für einen Banger gut. Also da hat es wirklich lang gedauert.
Monza war immer so die Strecke, wo der andere gewinnt.
Ja, genau. Das war irgendwie so der Claim to Fame von Monza. Aber ich glaube, ich finde fast, also es ist für mich so ein Ringen zwischen Monza, Brasilien und Kota. Das sind so meine Top 3. Also die, finde ich, bieten wirklich viel, dieses Outfield, Infield, hin und her zwischen, bei Brasilien finde ich mega interessant. Weil du eben, früher war es noch ein bisschen ausgeprägter, wenn ich jetzt zurückdenke an zum Beispiel 2020, wo du zum Beispiel eben das Cornering-Monster Red Bull gehabt hast und das Highspeed-Monster Mercedes und dann immer die beiden hattest, die an verschiedenen Stellen sich wirklich sehr nah aneinander kommen. Das hat wirklich so die, ist eine Strecke, die die Stärken und Schwächen von den Autos wirklich gut aufzeigt und sehr interessante Rennen bietet. Also ich glaube, es muss für mich fast Brasilien sein. Ich glaube, Brasilien ist das Rennen, worauf ich mich fast am meisten freue jedes Jahr.
Okay. Ja, ich teile das kurz auf. Also zum Zuschauen und in Formel 1 Spielen selber fahren. Also Zuschauen bin ich definitiv Circuits of the Americans. Also das ist meine To-Go-Strecke. Ich liebe
Togo. Deine Togo-Strecke.
Ja. In meinem Kopf war sofort Togo, 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 Lino. Meine Kindheit. Danke, Super Adele. Nein, aber auf jeden Fall, ich liebe halt zum Zuschauen die Startzielgerade bergauf, Anbremspunkt, scharfe Linkskurve, dann geht schon rein, runter in eine schnelle Passage, dieses S dann ganz schnell, dann ganz schwierig rechts drüber, links reinlenken und ja, ich liebe das. Es gibt so viel her fürs Racing und selber fahren, liebe ich Österreich, den Red Bull Ring. Oder wie man zu meiner Zeit noch sagte, A1 Ring. Aber ja, ich mag den Red Bull Ring sehr gerne, weil er ist eng, er ist dirty, eben so wie Suzuka auch, du hast halt gleich Wiese oder Kiesbett, außer in der letzten Kurve, aber heuer auch. Ich mag's, dass er sich so anfühlt, wie er auch lange ist. Also er ist sehr kurzer, ist glaube ich einer der kürzesten von der Zeit her. Und es fühlt sich aber jede Kurve und jedes Mal aufs Gas treten gut an. Und das ist so mein To-Go. Mein Platz dahinter wäre nämlich aus nostalgischen Gründen Australien einfach. Ich kenne diese Strecke in- und auswendig, außer seitdem sie umgebaut wurde, weil ich sie seitdem nur einmal gefahren bin in irgendeinem Online, also in einem Videospiel. Aber ja, das wäre meins so.
Ja, ich glaube, bei Österreich sind wir ein bisschen gebiased, weil das ist natürlich auch immer die erste Strecke, die ich lade, wenn ich in einem neuen Rennspiel mehr austesten will, wie die Physik sich so anfühlen, so im Vergleich. Also, es war das Erste, was ich gefahren bin, jedes Mal, wenn ich ein neues F1 geladen habe.
Bei mir ist es immer
das Erste, was ich gefahren bin auf Assetto Corsa. Es war für mich das Erste, was ich gefahren bin bei Gran Turismo. Also, es ist wirklich, um ein gutes Gefühl zu bekommen, wie sich das Ganze anfühlt, in einem neuen Physics-Setting.
Da bin ich weniger
biased. Vielleicht ein bisschen biased, vor allem, weil ich halt eben auch wirklich weiß, wie sich die Strecke so für mich anfühlen sollte. Ja. Ich war noch nie auf der Strecke drauf selbst, leider. Aber Ja, es ist, wie du auch sagst, ich habe so das Gefühl, dass es...
Hey, Red Bull, ladet uns ein.
Ja, ich habe das Gefühl, es ist jedes Mal so, es ist noch ein bisschen mehr drinnen in der Rundenzeit. Es sind so wenige Kurven, dafür, dass es so wenige Kurven sind, gibt es da so viel Finesse, das man reinbringen kann in die einzelnen Kurven und Bremszonen. Ja. Ich glaube, ich habe die, ich nenne sie jetzt Kurve 2, auch wenn sie Kurve 3 ist, Kurve weil 3 die ist, Kurve 2 ist keine verdammte Kurve. Kurve 2 habe ich, glaube meinem Lebtag noch nie ideal erwischt. Also, es ist wirklich für mich fast impossible.
Kurve 2 kommt halt auch immer drauf an, welche Rennserie du fährst. Also in der Formel 1 kriege ich das nie perfekt hin. Ich bin entweder zu weit innen, dadurch passt die Traktion nicht, oder zu weit außen und ich muss leicht lupfen, damit es mich nicht raustragt. Ja. Aber in DTM-Rennserien oder so, in diesen Autos, da wische ich das immer so gut. Da bin ich immer so proud am Ende, wenn die Reifen nicht durchdrehen und so. Ja, aber okay, abgeschwiffen. okay, wir hätten eigentlich noch ganz viele andere Themen, aber ich muss leider morgen früh auf und es war halt später die Aufnahme. Ich hätte noch ein Thema. Ich glaube, damit können wir unsere Rennkalender abschließen.
Mhm, gern.
Madrid 2026. Was sagst du? Hast du den Circuit schon gesehen? Also zumindest das Layout.
Mir ist das Layout sowas von egal, ich will nicht noch ein Street Circuit haben. Es ist mir wirklich egal. Ich habe das Layout, ich habe zumindest die Skizzen gesehen, die jemand auf X geteilt hat, und es begeistert mich 0, gar nichts. Also das ist das Letzte, was die Formel 1 braucht. Wir haben so viele coole andere Strecken, wir haben schon drüber geredet. Es macht mich einfach mad jedes Mal, wenn ich News dazu höre, dass da jetzt noch irgendwas anderes, Tolles, Neues dazukommen sollte in den Rennkalender, nachdem niemand gefragt hat. Gib mir bitte ein Portimao. Gib mir eine von den deutschen Strecken zurück. Gib mir Hockenheim oder gib mir den Nürburgring. Gib mir viel lieber... oder beide, ja, auf jeden Fall. Also es gibt so viele coole Strecken, die einfach so liegen gelassen werden. Gib mir ein, was haben wir da so? Gib mir den Fuji Speedway. Hockenheim, habe ich schon gesagt. Indianapolis, bring das zurück.
Ja.
Absolut krass. Das, Istanbul war auch... absolut Jokes, wie man es als Ausweichtermin genommen hat. Es war eines der besten Saisonrennen damals.
Ja.
Das war eines der besten Saisonrennen.
Lance hat geglänzt, Pole Position. Ja, aber ich bin ja bei dir. Vor allem
Stop
die
USA-Rennen. Stop.
Nein.
Nicht du, aber sie sollen aufhören.
Also, vor allem die USA-Rennen. Warum muss man an Las Vegas Strip entlang fahren? Ja, ich weiß, Prestige und bla bla bla. Ja. Hat man mit Caesar Palace auch schon 82 und 81 gemacht. Völliger Bullshit. Miami, warum? Man hat in den USA so viele vollständige Circuits. Geht doch, mach ein Doppel-Event mit der Indy, wenn du unbedingt willst. Doppel-Feature, Formel 1 meets Indy oder so, keine Ahnung. Es gibt so viele Strecken dort. Warum müssen wir dauernd neue halbgegarte Street Circuits rausholen aus irgendeinem Loch, anstatt die Energie und die Zeit zu nutzen, die vorhandenen Strecken aufzunehmen und vielleicht auch zu sagen, okay, ihr könnt es euch nicht leisten, dieses ganze Geld zu bezahlen, dann zahlt es ein bisschen weniger. Das fängt dann halt Abu Dhabi und Bahrain auf. Mein Gott, dort liegt ihr genug Geld, oder Monaco. Das macht mir immer so mad, weil wir halt, ich hasse das im Fußball, wenn man zu einer Großveranstaltung da sehr Land bewirbt, das zwei Stadien hat und dann 12 neue Stadien baut, die danach wieder abandoned sind und keiner mehr nutzt, siehe Brasilien.
Diese werden aber dann meist unter sehr guten Arbeitsbedingungen gebaut, dass die ganze Region davon profitiert und man hat auch nachhaltige Langzeitprojekte schon geplant. Arsch.
Genau, ich hasse sowas und ich finde, das ist so unnötig, weil du es nicht machen musst, weil es gibt genug Strecken. vor allem in den Ländern, wo wir jetzt dazu stoßen, in Spanien gibt es genug Strecken, in den USA gibt es genug Strecken. Du kannst auch, wenn du mehr im asiatischen Raum fahren willst, Malaysien kannst du. Wir haben in Korea, wir hatten dort vier Rennen im Korea International. In dem Fuji Speedway, wie du schon gesagt hast, hätten wir in den USA. Wir hätten in Frankreich nur ein paar Strecken, die wir fahren könnten. Und ja, dann muss man natürlich wieder irgendeinen dummen, halbgaren Street Circuit aus dem Boden stampfen. Aber ich verstehe es ja, Hermann Tilke und Alex Woods brauchen halt Geld, um Strecken zu designen. Deshalb. Und ja. Ich mag Alex Woods, ja, keine Frage, aber er ist halt Streckendesigner mittlerweile. Und ja, gibt's mir einfach den Istanbul Park und gibt's mir Portimao. Mhm. Und ich bin glücklich.
Und lasst mich in Ruhe.
Ja. Und Indianapolis für USA-Rennen.
Mit einem schwindligen Street Circuit.
Ja. Vor allem, ich denke mir gerade so, warum machst du nicht einen Doubleheader so in Indianapolis mit dem Indy 500? Why das not? Ist halt das Prestige-Rennen das Indianapolis 500. Und dann die Formel 1 nur dazu. Was glaubst du, Motorsportfans schauen sich eh verhäuft das Indy 500 an und dann kommt die Formel 1, vielleicht nur als Nebenprodukt aktuell, aber dann kommen neue Fans dazu, die sehen die Formel 1, ja, ist ja richtig geil, die können da auch fahren, die Autos sind schön, die sind nicht so extrem
schön, mit aber
Werbung zugekleistert. Naja, wenn man so andere Rennserien in den USA anschaut, wo jeder Millimeter des Autos mit irgendeinem Werbeaufkleber beklebt ist, das ist nur der McLaren. Entschuldigung, aber er hat die meisten Sponsorenaufkleber. Aber ja, das bringt es mir sowas zurück. Aber ja, ich bin nicht der Rechteinhaber, ich bin nicht Liberty Media. Hey, Liberty Media, wenn ihr die Formel 1 nicht mehr wollt, ich gebe euch einen Euro dafür, übernehmen sie gerne.
Sehr schön.
Bei mir wäre Andretti schon durch, mir egal, was die Teams sagen. Mhm. Bei mir wäre auch Prema durch. Die wollen auch mittlerweile in die Formel 1. Ja, dann kommt 12 Teams. Zack, zack. Bei mir wird die Hälfte der Geld-Grand Prix vom Kalender fliegen. Gibt ja, sie mir.
Ich glaube, das ist ein großer Balanceakt, den man da machen muss, dass man seinen Sport in dem Zeitalter, wo alles so extrem teuer wird, noch am Leben erhalten muss mit eben großen Investoren aus Ländern, die bereit sind zu zahlen und dafür halt einen Grand Prix haben wollen. Ich will nicht in deren Schuhe stecken, aber wenn es rein ums Spektakel und um gute Rennen gehen wird, dann würde ich es auf keinen Fall so angehen.
Die Formel 1 muss ja nicht traurig sein, die haben ja wir sind, glaube ich, eine Nullnummer, aktuell finanziell, weil man halt auch erlaubt, dass ein paar Strecken weniger bezahlen, vor allem die Geld haben, bezahlen weniger.
Klar.
Ja, aber naja, was soll's. So, ich muss leider mich vorbereiten, ich muss noch, bin morgen sehr früh wieder raus, mache einen harten Cut hier. Wir haben eh schon überzogen, ja. Länger als geplant.
Ja, ist aber gut. Länger als geplant, ja. Aber kürzer als sonst.
Im Rahmen. Ja. Ja. Ja, Sepp, ich bedanke mich erstmal bei dir, Lukas.
Immer wieder gerne.
Für das natürlich. Gespräch. Und natürlich auch für jeden, der zuhört. Also vielen, vielen Dank. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich fühle mich zwar immer dabei, Schlechtes zu sagen, aber gerne auf YouTube ein Like da lassen, auch gerne abonnieren, auch folgen auf Spotify. 5 Sterne könnt ihr uns auch geben, weil alles andere, was wollt ihr sonst geben, außer 5 Sterne?
Alles andere wird ganz Sinn machen.
Ja. Wenn es euch gefällt, deshalb vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen einen guten Tag, guten Mittag oder gute Nacht. Bis dann.
Wiederschauen.
Eingehauen.